Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld, die bewachten ihre Herde in der Nacht. Und siehe, ein Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen: Fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Und das sei für euch das Zeichen: Ihr werdet ein Kind finden, in Windeln gewickelt, in der Krippe liegend. Und plötzlich war bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen: Herrlichkeit ist bei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und unter den Menschen Gottes Wohlgefallen. Ja, wir wollen den Vers gerade singen, gerade a cappella, das Lied Ehre sei Gott in der Höhe. Schön. Ich begrüße euch ganz herzlich zu unserem Gottesdienst. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir ja, mit dieser Botschaft von den Engeln an die Hirten auch an Weihnachten denken dürfen. Ja, wir können miteinander Weihnachten feiern und uns erinnern, dass der Herr Jesus Mensch geworden ist, als Gott Mensch geworden ist. Wir werden gerade noch mal ein Lied singen miteinander, das Lied 66, Freue dich, Welt. Ja, wir wollen still werden zum Gebet. Ja, Herr Jesus, danke vielmals für den heutigen Tag. Danke für Weihnachten, wo so ein bedeutendes Ereignis war in dieser Weltgeschichte. Vermutlich das bedeutendste, was es gegeben hat. Ja, wo du als Gott Mensch geworden bist. Danke, dass wir daran denken dürfen. Danke, dass du die Herrlichkeit beim Vater verloren hast, dass du arm geworden bist, dass du gering geworden bist, damit wir durch das dürfen. Ja, alle geistlichen Reichtümer haben, dass wir auch die Zukunft haben, mal bei dir dürfen sein, durch das, dass du Mensch geworden bist, durch das, dass du dein Leben hingegeben hast, auch für meine Sünde, da wollen wir dir einfach Danke sagen dafür. Ja, und wollen dich bitten auch um Stärkung, um Ermutigung am heutigen Morgen im Gottesdienst, dass wir neu ergriffen werden, einfach von der Tatsache, dass du Mensch geworden bist. Segne du auch das Kinderprogramm am heutigen Morgen, die Leiterinnen. Wir wollen bitten für jedes von uns, dass jedes etwas mitnehmen darf aus dem Gottesdienst heute Morgen. Amen. Ja, wir wollen mit dem nächsten Lied daran denken, für was der Herr Jesus auf die Erde gekommen ist, warum er eben die Herrlichkeit beim Vater verloren hat, und zwar um uns zu erlösen. Und so singen wir auch in diesem Lied 160, Jesus kam, uns zu erlösen. Ja, dann würden wir gerne noch mal zwei Weihnachtslieder miteinander singen. Zuerst Lied 246, Stille Nacht. Und nachher würde ich dann uns Weihnachtsgeschichte vorlesen und dann würden wir nachher noch mal ein Weihnachtslied singen. Aber zuerst 246, Stille Nacht. Wir haben gestern Abend der Simeo die Weihnachtsgeschichte aus der Kinderbibel vorgelesen und ich möchte das heute auch so mal machen, mal anders, dass ich einfach aus der Kinderbibel die Weihnachtsgeschichte vorbereite und ich lese sie gerade so vor, wie ich sie der Simeo auch vorgeredet habe, in der Sprache von meinem Herz, einfach auf Schweizerdeutsch. Weil das römische Reich immer grösser geworden ist, hat der Kaiser Augustus wollen wissen, wie viele Menschen unter seiner Herrschaft gelebt haben. Darum hat er Boten in alle Städte geschickt, wo die den Menschen befohlen haben, alle sollen in die Stadt gehen, wo ihre Väter herkommen. Dort sollen sie sich in Listen eintragen lassen, damit ich sie zählen kann. Der Josef und Maria sind vermutlich unterdessen verheiratet gewesen. Sie sind zusammen, haben sie in Nazareth gewohnt. Und weil der Josef und die Maria vom König David abgestammt sind, haben sie müssen auf Bethlehem gehen, in die Stadt, wo der David geboren ist. Und so haben der Josef und Maria das Nötigste eingepackt und haben sich auf den weiten Weg gemacht. Die Reise war sehr schwer und hat viele Tage gedauert. Endlich haben sie das Stadttor von Bethlehem erreicht. Und auf der Strasse sind viele Menschen gsi. Die Stadt war überfüllt gsi, weil sehr viele Menschen aus Bethlehem gekommen sind, die sich hier in die Liste haben eintragen lassen. Der Josef und Maria haben aber dringend eine Unterkunft gebraucht, weil das Kind bald geboren werden sollte. Aber sie haben keinen Platz gefunden, weil alle Häuser überfüllt waren. Und in dieser dunklen Nacht in Bethlehem hat Maria ihr erstes Kind auf die Welt gebracht. Es war der Sohn Gottes, der die Engel zu ihr geredet haben davon. Maria hat leider kein Bettchen für den König der Welt. Darum hat sie das Kind in Windeln gewickelt und hat sie in eine Krippe gelegt. Und das kleine Baby war der Retter, den Gott den Menschen schon seit langem versprochen hat. Jetzt war er endlich da. Es war eine dunkle Nacht. Auf einem Feld in der Nähe von Bethlehem sind Hirten gesessen und haben ihre Herden bewacht. Plötzlich ist es ganz hell geworden. Ein Engel von Gott ist vor den Hirten gestanden. Sie sind fest verschrocken. Aber der Engel hat gesagt, habt keine Angst. Ich verkündige euch eine grosse Freude, die am ganzen Volk widerfahren wird. Euch ist heute in der Stadt von David der Retter geboren. Er ist Christus, der Herr. Ihr werdet das Kind in Windeln gewickelt in einer Krippe finden. Und dann ist eine ganz grosse Menge von Engeln dazugekommen. Sie haben Gott gelobt und haben ein wunderschönes Lied gesungen. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden und den Menschen sein Wohlgefallen. Und wo der Engel zurück in den Himmel gegangen ist, ist es wieder ganz still geworden und dunkel auf dem Feld. Aber die Hirten haben ganz aufgeregt zueinander gesagt, kommen, wir gehen nach Bethlehem und suchen das Kind. Und schnell sind die Hirten auf Bethlehem gelaufen. Sie haben Maria, den Josef und das kleine Kind in der Krippe gefunden. Und wo die Hirten das gesehen haben sie überall erzählt, ein Engel hat uns gesagt, dass der Retter geboren ist, in Bethlehem. Das stimmt wirklich, wir haben das Kind selber gesehen. Und alle Menschen, die das gehört haben, haben darüber gestaunet. Maria aber hat alles, was sie gehört hat, sehr gut in ihrem Herz bewahrt und hat darüber nachgedacht. Und die Hirten sind wieder zu ihrer Herde zurückgegangen. Sie haben sich sehr gefreut über alles, was sie gehört und gesehen haben. Und sie haben Gott darüber gelobt. Ja, wir singen das Lied 52. Engel bringen frohe Kunde. Lied 52. Ja, wir wissen, dass der Herr Jesus das erste Mal in Niedrigkeit auf die Welt gekommen ist. Er ist nicht in einem Palast zur Erde gekommen, sondern in einem Stall. Er ist nicht gekommen zum Regieren, sondern, so sagt es uns Markus-Evangelium, um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für alle, die an ihn glauben. Wir wissen aber, dass der Herr Jesus ein zweites Mal kommen wird auf die Erde. Und dann wird er in Herrlichkeit erscheinen. Er wird als König regieren und Frieden und Gerechtigkeit auf die Erde bringen. Er wird aber auch uns als Endziel von unserem Glauben bringen, das ewige Heil, sie bei ihm. Ich möchte dazu noch einen Vers lesen aus dem Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 28. Hebräer 9, Vers 28. So wird der Christus, nachdem er sich einmal zum Opfer dargebracht hat, um die Sünden vieler auf sich zu nehmen, zum zweiten Mal denen erscheinen, die auf ihn warten. Nicht wegen der Sünde, sondern zum Heil. Und wir wollen vor der Predigt noch an das zweite Kommen vom Herr Jesus denken mit dem Lied 268. Wenn der Heiland als König erscheint, Lied 268. Und nach dem Lied wäre dann die Sonntagsschule und wir freuen uns, die Predigt zu hören.
Ja, wie faszinierend ist es, die Weihnachtsgeschichte zu hören und zu realisieren, dass es gleichzeitig etwas vom unscheinbarsten war für die Welt, dieser Moment, nur wenige Personen haben wirklich wahrgenommen, was passiert ist. Aber für diejenigen, die das dabei waren, zum Beispiel die Hirten, muss es der weitaus bewegendste Erlebnis ihres Lebens gewesen sein. Wie muss das bewegend gewesen sein? Und ich glaube, keine Worte können es ausdrücken, was da geschehen ist, was diese Herzen der Hirten empfunden haben. Ja, ich möchte noch kurz beten und dann wollen wir eigentlich mit diesem gleichen Thema weiterfahren. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen. Derjenige, der damals vor 2020 ungefähr Jahren auf die Erde gekommen ist. Wir danken dir, Herr, dass du deinen Thron beim Vater verlassen hast, um so zu werden, wie wir sind, deine Geschöpfe, um für uns geboren zu werden, um für uns zu sterben, um unsere Schuld, unsere Sünde zu tilgen, damit wir Erlöste sein können, damit wir einst in Ewigkeit vor dem göttlichen Thron sein und bleiben dürfen. Wir danken dir, Herr, für deine Gnade, für deine Liebe. Wer hat größere Liebe als der, der sein Leben hingibt für seinen Nächsten? Wir danken dir, Herr, für diese Liebe. Bitte hilf doch, dass wir ein bisschen davon heute erfassen dürfen, besser erfassen dürfen, was du für uns getan hast, was du für uns bist und was du für uns sein möchtest, Herr. Amen. Das Thema heißt die unaussprechliche Gabe Gottes. Und es gibt ja einen ganz kurzen Vers von Paulus, der genau diese Worte braucht. Die unaussprechliche Gabe, man könnte dieses Wort auch beschreiben mit oder übersetzen mit die unbeschreibliche Gabe Gottes oder die unfassbare Gabe Gottes. Oder eben die unaussprechliche Gabe Gottes. Wenn Paulus an die verschiedenen Gemeinden Briefe schrieb, er tat das ja im Auftrag vom Geist Gottes und er tat es inspiriert, Wort für Wort vom Geist Gottes. Und wenn er das also tat, dann erfahren wir zwischendurch, wie berührt er selber innerlich war, wie das ihn innerlich auch erschüttert und berührt hat, was er schrieb. Es gab immer wieder Momente, wo er selber innerlich völlig überwältigt wurde von Gottes Weisheit, von Gottes Güte und Liebe zu den Menschen. Und so erging es ihm zum Beispiel am Ende vom Kapitel 11 im Römerbrief. Dort diese Kapitel 9 bis 11, wo er über Gottes Erbarmen mit seinem Volk der Juden schreibt. Und wie sie in Zukunft einmal endlich errettet werden aus ihrer eigenen Hartherzigkeit und Verstockung, ihrem liebenden Gott gegenüber. Aus dieser Verstockung, die über Jahrhunderte und Jahrtausende das Volk der Juden prägte. Und wie sie dann zu ihrem himmlischen Vater und dem Messias, Jesus Christus, zugeführt werden. Da können wir begreifen, dass er innerlich völlig erbebte und bewegt wurde über diesen Gedanken. Und das alles wird passieren mit dem Volk Israel, mit den Juden, nachdem jetzt, in unserer Zeit, jetzt im Gemeindezeitalter, aus allen nicht-jüdischen Nationen Menschen sich retten lassen. und durch Buße und Glaube an den Herrn Jesus Christus völlige Vergebung geschenkt bekommen. Und damit auch die Wiedergeburt geschenkt bekommen von Gott. Sie erhalten ein völlig neues Leben eingepflanzt in ihrer Persönlichkeit. Das ist das, was Wiedergeburt ist. Ein neues Wesen. Sie bekommen Anteil an der göttlichen Natur, beschreibt es Petrus. Durch die Verheißungen wird uns Anteil gegeben an der göttlichen Natur. Oder wir lesen diese ganz einfachen Worte. Apostel Johannes hat ja so eine Gabe gehabt, Dinge einfach zu sagen, wie sie sind, ohne Verzierung. Und da wollen wir kurz aufschlagen, Johannes 1, wie er das beschreibt, was mit den Menschen sein wird, passieren wird, die dieses neue Wesen eingepflanzt bekommen. Da steht in der Einleitung zum Johannesevangelium im Kapitel 1, Vers 11, diese traurige Feststellung: Er, Jesus Christus, kam in sein Eigentum. Wir haben jetzt gerade gehört, wie das von sich ging, wie er geboren wurde, unter welchen Umständen. Und hier steht: Er kam in sein Eigentum. Gemeint ist zu seinem Volk. Er war ein Jude nach menschlicher Abstammung, abstammend von König David. Das Volk war sein Eigentum. Er war gleichzeitig Gott. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Aber es gab solche, die ihn aufnahmen. Auch aus den Juden und dann erst recht aus den nichtjüdischen Nationen. Und das steht im Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut geboren wurden. Damit meint er nicht Menschen aus Fleisch und Blut, nicht eine Geburt aus Fleisch und Blut ist diese neue Geburt. Es ist etwas Geistliches. Und auch nicht aus dem Willen des Fleisches geboren. Das bedeutet, kein Mensch kann aus eigenem Willen, aus eigener Kraft diese Wiedergeburt erhalten. Und auch nicht aus dem Willen des Mannes. Das bedeutet ganz einfach, nicht durch natürliche Zeugung, sondern aus Gott geboren. Aus Gott geboren. Das ist das neue Wesen. Das ist die Wiedergeburt. Und das haben Tausende, Zehntausende, Millionen von Menschen erlebt seit oder in den letzten 2000 Jahren. Wir haben ein Lied in unserem Liederbuch. Jedes Mal, wenn ich das singe oder höre, bewegt es mich zutiefst innerlich. Das ist das Lied 270. Ich möchte kurz daraus vorlesen. Wenn der schöne Morgen graut und die Braut wird heimwärts ziehen, gemeint ist die Gemeinde bei der Entrückung, um für ewig vor dem Gottesthron zu stehen. Millionen Bluterkaufte, von dem Erdenleid entrückt, werden Jesus, ihren Herzenskönig, sehen. Wenn die Heiligen er sammelt aus den Völkern und den Stämmen, wir dann stehen voll Erstaunen vor dem Throne seiner großen Herrlichkeit. Fern von Indien sieht man kommen eine Überwinderschar, Auch von Afrika sie kommen, Stamm für Stamm. Die mit Freuden dürfen ernten, die mit Tränen mussten sehen. Dürfen jetzt zusammen preisen Gottes Lamm. Wenn von Chinas Millionen große Scharen ziehen ein, auch von vielen Inseln kommt die Siegesschar, dann vergessen wir die Schmerzen samt manch bitterer Not und Leid und wir bringen unserem Heiland Ehre dar. Die Gefangenen von Sibirien kommen frei, frei von Angst und Not. Brasilianer kommen auch mit frohem Mut. Welchen Jubel, welche Ehre sie dem Heiland bringen dar, der sie hat erkauft mit seinem teuren Blut. Lasst uns eilen mit der Botschaft, die uns Jesus anvertraut. Retten will er gelbe, schwarze, weiß und braun. Sieh, er hat sein Blut vergossen. Komm, nimm diese Botschaft an, dann wirst du für ewig deinen Heiland schauen. Auch Zigeuner, eine der verachtetsten Menschengruppen, die es überhaupt gibt, auch Zigeuner sind geladen zu dem großen Hochzeitsmahl. Jubelnd kommen sie herbei von nah und fern, aus den Zelten, aus den Wagen, von dem Platz am Straßenrand, denn sie sind geliebte Gäste unseres Herrn. Und jetzt noch die letzte Strophe. Dort wird Israel man treffen, das sich endlich auch bekehrt und dem Heiland bringt der Schmerzen volle Lohn. Das so lange in der Irre ward vom Vater heimgebracht, alles jubelt über den verlorenen Sohn. Ich freue mich auf diesen Moment von ganzem Herzen. Wie wird das bewegend sein? Wir werden sie sehen, treffen diese Millionen von Menschen, die sich rein waschen ließen durch des Lammes Blut. Was für ein Moment! Und drum bricht Paulus am Ende von Römer 11 in dieses spontane Gotteslob aus. Wir wollen das aufschlagen, Römer 11. Römer 11 und ich lese die Verse 33 bis 36. O, welche Tiefe des Reichtums! Sowohl der Weisheit als auch der Erkenntnis Gottes. Wie unergründlich sind seine Gerichte oder sein Ratschluss. Und wie unausforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen, fragt er. Oder wer hat ihm etwas zuvor gegeben, dass es ihm wieder vergolten werde? Denn von ihm und durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Amen. Das war eine der spontanen Ausbrüche des Paulus. Er zählt auf am Anfang die siebenfache, vollkommene, überwältigende Weisheit Gottes. Die Tiefe, der Reichtum, seine Weisheit, die Erkenntnis, seine Ratschlüsse und Wege, sein Verstand. Und wisst ihr, was das ist? Diese siebenfache, vollkommene Weisheit Gottes, über die Paulus hier kaum Worte findet. Es ist Jesus Christus. für die Menschen gegeben. Es ist Gottes unaussprechliche Gabe. Kein Geschöpf, kein Mensch ist auch nur annähernd auf Augenhöhe mit dieser Weisheit Gottes. Das will er sagen im Vers 34. So dass jemand Gott beraten sollte. Es gibt niemanden, der Gott etwas geben könnte, um seine Weisheit zu ergänzen. Und auf der anderen Seite gibt es niemanden, dem Gott etwas schuldet. Aber alle Geschöpfe, alle Menschen schulden Gott. Was schulden sie Gott? Tiefe Beugung vor ihm. Das ist das, was Glauben meint. Und sie schulden ihm Dank und Lob und Ehre und Anbetung. Denn alles kommt von ihm. Alle Herrlichkeit, alle Heiligkeit, Liebe, Gnade und Erbarmen. Jakobus sagt, Kapitel 1, Vers 17, jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, nicht ein Hauch von Schatten. Hören wir das? Jede gute Gabe, jedes vollkommene Geschenk kommt von ihm. Das erinnert mich an 1. Korinther 13. Wenn aber das Vollkommene da sein wird, das ist eines dieser unfassbaren Geschenke, das Wort Gottes, die Bibel. Und wir werden noch einige andere aufzählen. Dies alles kommt von ihm. Dort ist die Präposition ek gebraucht. Es kommt aus ihm eigentlich. Es kommt aus ihm heraus, diese Dinge, all diese Güte, die Heiligkeit, Herrlichkeit, Liebe, Erbarmen, kommt aus ihm heraus. Warum? Es ist sein Wesen. Das ist Gottes Wesen. Und dann sagt Paulus, es kommt durch ihn. Das heißt, er gibt es freiwillig. Er behält es nicht einfach für sich, all diese Herrlichkeit. Aus Liebe zu uns Menschen, seinen Geschöpfen, gibt er es. Es kommt zu uns durch ihn. Und wieder kann all dieses Gute von Gott zusammengefasst werden mit Jesus Christus, für die Menschen gegeben. Gottes unaussprechliche Gabe. Und dann wird hier in diesem letzten Vers 36 wird dieser Herrlichkeitskreis geschlossen. Gut, wichtig, dass wir darauf achten. Nicht nur aus ihm oder eben von ihm und nicht nur durch ihn ist alle diese Herrlichkeit, sondern es ist alles wieder für ihn. Für ihn. Alles kehrt zu ihm zurück und vergrößert damit Gottes Ehre und Herrlichkeit in Ewigkeit. Und damit wird auch die Herrlichkeit und das Glück aller Geschöpfe und Menschen weiter zunehmen, die in der unmittelbaren Gegenwart Gottes werden sein dürfen. Man findet wirklich kaum Worte, um diesen Ratschluss Gottes zu beschreiben. Ich verstehe Paulus so gut, wie er manchmal fast keine Worte findet über die geistlichen Wahrheiten, die Gott ihm offenbart hat. Ich möchte noch zwei weitere kurze Beispiele zitieren, wo Paulus innerlich überwältigt wird vor lauter Dankbarkeit gegenüber seinem Gott. Den ersten Vers haben wir eben schon gehört, 2. Korinther 9, 15. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Das ist so ein Auffallen seiner inneren Bewegung. Gott aber sei Dank für seine unaussprechliche Gabe. Griechisch Dorea. Es gibt vier verschiedene Worte für Geschenk, Gabe. Im Griechischen Dorea bedeutet immer das, was von Gott kommt. Etwas Übernatürliches, ein göttliches Geschenk. Unaussprechlich, unbeschreiblich, unfassbar. Und gemeint ist auch hier diese eine unfassbare Gabe Gottes. Jesus Christus für die Menschen gegeben. Und noch als die zweite kurze Stelle im Römer 8, Vers 31 und 32. Auch da, Paulus weiß gar nicht, wie soll ich es ausdrücken. Darum sagt er, was wollen wir nun hierzu sagen? Das bedeutet so viel wie, ich finde keine Worte. Es bleibt mir die Sprache weg. Gott ist Gott für uns. Wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, nicht zurückbehalten hat, sondern ihn für uns alle dahingegeben hat. Wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Alles schenken. Wenn es einen Satz gibt, wo ich mir wünsche, dass ihr ihn mitnehmt und bewegt und behaltet, ist es diese Aussage. Wie sollte Gott uns mit seinem Sohn Jesus Christus nicht alles schenken? Alles schenken. Nun möchte ich auf diese zwei Begebenheiten im Zusammenhang mit der Geburt Jesu Christi hinweisen. Wir haben sie schon gehört, darum muss ich sie nur noch kurz zusammenfassen. Die eine Stelle aus Matthäus 2, das haben wir noch nicht erwähnt. Matthäus 2, dort dieser Abschnitt 1 bis 12. Nachdem Christus geboren war, nachdem er als kleines Baby in dieser Krippe, in einem Stall, weil für ihn kein Platz ist auf dieser Welt. Nachdem er dort geboren war, trägt sich diese Begebenheit zu. Da waren doch Astrologen, hochintelligente und gebildete Astrologen. Die Weisen aus dem Morgenland. Es waren Sterndeuter, Sternbeobachter. Und sie haben beobachtet, dass etwas absolut Ungewöhnliches geschehen sein muss. Etwas Unbeschreibliches. Sie erfassten ein derart außergewöhnliches astronomisches Ereignis, dass sie eine lange Reise auf sich nahmen. Und sie verstanden aus dieser Sterne-Konstellation, dass etwas oder dass ein sehr außergewöhnlicher Mensch geboren worden war. An einer ganz definierten Stelle, an einem ganz bestimmten Ort. Und tatsächlich leitete sie dieser neue Stern, den sie entdeckten. Er führte sie. Und sie wussten, das ist auch bezeichnend, sie wussten, dass ein König der Juden geboren wurde. Das ist auch bezeichnend, weil die Leute aus dem Morgenland, das war ja Assyrien, Babylonien, die hatten gehört, die wussten um den lebendigen Gott, um sein Volk Israel. Die wussten darum, dass Israel dazu bestimmt war, ein Segen zu sein für die ganze Welt. Ich bin mir ganz sicher, dass diese Weisen das wussten. Und sie interpretierten es sofort richtig. Ein König der Juden ist geboren. Und sie gingen schnurstracks natürlich in die Hauptstadt nach Jerusalem. Und dort zum gerade aktuellen Herrscher, zu diesem niederträchtigen König Herodes. Und sie befragten ihn. Und der hatte natürlich keine Ahnung über die Prophetie. Und so holte er die obersten Priester und Schriftgelehrten. Und die sagten ihnen sofort, die wussten sofort, wo der Messias einmal geboren wird. Ja, in Bethlehem, sagt die Schrift. Und sie gingen und wieder führte sie der Stern genau zu dem kleinen Stall, wo Christus geboren wurde. Und voller innerer Bewegung fielen sie nieder und beteten sie an. Ist das nicht erstaunlich? Diese Heiden, diese Nichtjuden, waren bei den Ersten, die vor Christus niederfielen und anbeteten und ihm Geschenke brachten. Aber sie kehrten nicht wieder zurück nach Jerusalem. Dieser gemeine Fuchs, der Herodes, sagte ihnen, ja, ich will auch anbeten dann. Wenn ihr ihn gefunden habt, sagt mir, wo er ist. Und was wollte er tun? Ihn umbringen, so rasch wie möglich umbringen. Aber sie wurden innerlich durch einen Traum geführt, geht nicht zurück nach Jerusalem. Was für ein Ereignis. Diese drei Männer nahmen Gottes Reden ernst. Und erkannten seine unaussprechliche Gabe. Und sie fielen nieder und beteten an. Und die zweite Episode von den Hirten, die wir schon so schön gehört haben jetzt. Ich möchte nur noch einmal diesen Vers 11 in Lukas 2, Vers 11 lesen. Was der Engel ihnen sagt. Oder Vers 10 auch. Fürchtet euch nicht. Ist doch gut verständlich, dass diese einfachen Hirten zu Tode erschraken, als es mitten in der Nacht taghell wurde. Taghell. Und nicht mit einem gewöhnlichen Licht. Mit der Herrlichkeit Gottes. Das ist die gleiche Herrlichkeit, die vor dem Volk Israel herzog. Und es ist die gleiche Herrlichkeit, die in den Tempel einzog, den Salomo baute, bis er sie wieder verlassen musste. Diese Herrlichkeit, die Shechina-Herrlichkeit, erschien den Hirten und sie erschraken zu Tode. Und der Engel sagt, fürchtet euch nicht, denn siehe, ich verkünde euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren. Welcher ist Christus, Hamashiach, der Messias, der Herr, der Herr, der Herrscher. Er ist nicht ein Kumpan, einfach so ein weiterer Mensch. Er ist der Herrscher, der geboren wurde in dem kleinen Futter, Krippen, Stall. Das erinnert mich und erinnert uns doch auch an Jesaja 9, Vers 5. 700 Jahre vorher prophezeit. Ein Kind ist uns geboren. Ein Sohn ist uns gegeben. Die unaussprechliche Gabe Gottes uns gegeben. Jesus Christus für die Menschen gegeben. Die drei Weisen aus dem Morgenland oder die Hirten hier haben mit Sicherheit die ganze Tragweite dieser Gabe Gottes noch nicht begriffen. Aber sie erkannten und glaubten, dass Gott ein gewaltiges Werk an den Menschen tut. Und sie beteten an. Wie viel besser können wir heute diese unaussprechliche Gabe Gottes erfassen, die wir sein Wort haben, diese vollkommene Offenbarung des Heilsplanes Gottes. Er offenbart sich denen, die ihn aufrichtig suchen. Er offenbart sich uns hier und heute genauso direkt, wie er sich zum Beispiel der Samariterin am Brunnen geoffenbart hat. Ich möchte diesen Vers lesen, Johannes Kapitel 4, Vers 10, wo Christus, die Jünger gehen, um Essen zu kaufen. Er ist allein dort in Samaria, in einem trockenen Gebiet, auf der Durchreise nach Jerusalem, und er hat Durst und er setzt sich an den Brunnen in Sichem, dort in Samaria. Und dann kommt diese Frau zum Wasserschöpfen und er bittet sie um etwas Wasser. Und die Frau sagt, hallo, wie kannst du, der du ein Jude bist, eine Nichtjüdin, eine Samariterin, für Wasser beten, um Wasser bitten? Und Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gäbe dir lebendiges Wasser. Lebendiges Wasser. Und wir wissen, die Frau hat geglaubt. Sie hat ihn erkannt. Sie hat ihn erkannt. Wir haben selbst gehört und erkannt, sagt sie am Schluss, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Wow, sie hat erkannt. Die Augen wurden ihr geöffnet. Und sie durfte zu einer Quelle, selber zu einer Quelle lebendigen Wassers werden. Es geht darum, dass wir, ihr Lieben, mehr erkennen von dieser Gabe Gottes, von ihm, vom Herrn Jesus Christus. Es nützt uns das größte Geschenk nichts, wenn wir es nicht annehmen und nicht öffnen, wenn wir es gar nicht beachten vielleicht und nicht gebrauchen. Wir haben doch gelesen, mit ihm, mit Christus haben wir alles. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Das kann eine Realität werden in meinem Leben und in deinem Leben. Das darf mehr und mehr wachsen, dass wir das verstehen, wer Christus ist, der in uns wohnt, in uns wohnt. Die Worte an die Gläubigen der Gemeinde in Ephesus gelten genauso auch uns. Es ist auch wieder so eine innere Bewegung des Apostels Paulus, wenn er das schreibt. Epheser 1, dort ab Vers 18, er leitet ein, wie sehr er an die Epheser immer denkt und für sie betet und für sie dankt und Fürbitte tut für sie, dass sie doch wachsen dürfen, zunehmen dürfen in der Weisheit und Offenbarung und Erkenntnis Gottes. Wie sehr gilt das für uns? Und dass sie doch erleuchtete Augen bekommen, dass ihr Verstand mehr und mehr erleuchtet wird, dass sie mehr und mehr erfassen, was sie haben in Christus. was die Hoffnung seiner Berufung ist, dass sie die Berufenen sein dürfen, was der Reichtum ist, der Herrlichkeit, des Erbes, das die Heiligen in Christus haben. Seine Worte überschlagen sich. Was die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung an uns ist, die wir glauben. Und dann weiter unten sagt er, es ist die gleiche Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Wusstest du das? Dass wenn du ein Kind Gottes bist, dass diese gleiche Kraft an deinem Innen wirkt. An meinem Innen wirkt. Und uns verändert, uns bearbeitet. Oh, wie sehr brauchen wir geöffnete Augen, geistliche Augen, erleuchtete innere Augen. Was hat er uns alles geschenkt? Was beinhaltet diese Gabe alles? Die Errettung vom ewigen Tod, von der Verdammnis, die Verdammnis weg von Gott in alle Ewigkeit. Das ist das Schicksal eines jeden Menschen, der nicht die Versöhnung Gottes annimmt in Christus Jesus. Und allein wegen Gottes Gnade können wir errettet werden. Wenn wir diese Gnade und Errettung im Glauben annehmen, das steht auf der gleichen Seite, Epheser 2, Vers 8 und 9. Denn aus Gnade seid ihr errettet, durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gottes Gabe ist es. Was ist Gottes Gabe? Von den Artikeln her ist es ganz klar, auf was es sich bezieht. Es bezieht sich auf das Errettetsein. Aus Gnade seid ihr errettet. Es ist Gottes Gabe. Und diese Gabe kommt eben durch die Gnade von Gott her. Das ist Gottes Seite. Und durch den Glauben des Menschen. Das ist die Seite des Menschen. Aber die Errettung ist einzig und allein Gottes Gabe. Oder ich möchte auch noch diesen herrlichen Vers, Epheser 1, Vers 7 lesen. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die Vergebung aller Sünden, die völlige Vergebung haben wir geschenkt bekommen in Christus. Was für eine unaussprechliche Gabe Gottes. Es gibt keine Sünde, die wir ihm bekennen, die er uns nicht vergeben würde. Und die Bibel sagt sogar, er versenkt sie im tiefsten Meer. Niemand kann sie wieder hervorholen. Nur einer versucht es immer wieder. Also selbst wenn Satan immer wieder als Verkläger gegen uns auftritt und uns anklagt für die Sünden. Das ist sein Tageswerk übrigens. Das ist seine Hauptbeschäftigungen, die Menschen zu verklagen. Auch dann wird unsere Sünde für immer und ewig versenkt bleiben im tiefsten Meer. Durch die Gnade Gottes. Durch das Geschenk Jesu Christi. Und weiter haben wir in dieser Gabe Gottes die Gotteskindschaft. Durch die Erlösung in Christus haben wir diese völlig neue Stellung vor Gott. Realisieren wir das, was das bedeutet? Wir sind Söhne und Töchter des Allerhöchsten Gottes. In dieser Stellung stehen wir zu Gott. Ich möchte dazu, es gebe hunderte von Versen, nur 1. Johannes 3 zitieren. 1. Johannes 3, Vers 1 und 2 lese ich. Da ist es der Apostel Johannes, der in einer innerlichen Überwältigung formuliert, von dem, was Gott ihm eingibt. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes. Und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, dass wir ihm, Christus, gleichgestaltet sein werden oder gleichen werden. Vom Griechischen her, homoios. Wir werden nicht identisch mit Christus sein, wir werden ihm gleichgestaltet sein, wenn er offenbar werden wird. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Auf diesen Moment, liebe Geschwister, warten wir, dass wir Christus sehen, wie er ist. Und wenn wir wüssten, wie nahe das ist, wenn wir realisierten, wie nahe das ist, dass wir Christus sehen werden, wie er ist, wie er wirklich ist. Wir haben die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Den Geist Gottes bekommen. Apostelgeschichte 2 möchte ich dazu lesen. Apostelgeschichte 2, 38. In dieser herrlichen Pfingstpredigt von Petrus an das Volk, das dasteht und staunt mit offenem Mund über das, was sie soeben beobachtet haben. Dass Menschen vor ihren Augen mit dem Geist Gottes erfüllt wurden. Da sprach Petrus zu ihnen, tut Buße. Das war seine Antwort darauf. Tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi. Zur Vergebung der Sünden. So werdet, oder man könnte sagen, als Zeichen der Vergebung der Sünden. Die Sünden werden nicht durch den Taufakt vergeben, aber der Taufakt ist ein öffentliches Bekenntnis, dass Christus meine Sünden vergeben hat. So werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Auch dazu wieder könnten wir hunderte schier von Stellen zitieren, lesen, studieren über die Tatsache, dass Gott uns diese Gabe des Heiligen Geistes gegeben hat. Ich möchte aus Zeitgründen nur noch aus Römer 8 lesen. Römer 8, Vers 14. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne oder Kinder Gottes. Die sind Söhne, Kinder Gottes. Das Wort hier Söhne meint nicht das männliche Geschlecht, sondern es meint einfach die Kindesstellung vor Gott. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, sind Kinder Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen. Oder der Unterdrückung, könnte man sagen. Das ist der Geist des Satans. Das ist genau sein Geist. Der knechtet, unterdrückt und am Ende bringt er um. Sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft, der Kindschaft empfangen. Und in diesem Geist rufen wir, Abba, Vater. So rufen wir zu unserem Gott. Die Juden hatten Angst, den heiligen, den dreimal heiligen Namen Jahwe Gottes, ich bin, der ich bin. Ich bin der ewig Seiende, überhaupt nur auszusprechen. Weil sie nicht versöhnt waren mit diesem Vater. Und wir dürfen ihn aussprechen. Wir dürfen sogar sagen zu ihm, Abba. Das ist das griechische Wort für mein lieber Vater. Abba, Vater. Denn der Geist selbst gibt Zeugnis, zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Dieses Zeugnis ist so herrlich. Es hat nichts mit Gefühlen zu tun. Es ist eine Tatsache. Aber zwischendurch dürfen wir innerlich bewegt sein davon. Ich darf Freudentränen vergießen zwischendurch, wenn es sein muss. Und ich glaube, das geht uns allen so. Dass wir Kinder Gottes sind. Dieses Gottes. Wir kommen nicht durch von der Zeit her. Wir kommen nicht zu Ende mit dem Aufzählen, was alles in der unaussprechlichen Gabe Gottes ist. Es ist die Gabe der Gerechtigkeit, lesen wir in Römer 5, Vers 17. Gemeint ist, gerechtfertigt vor Gott durch den Herrn Jesus Christus. Christus ist unsere Gerechtigkeit. Darum können wir in dieser neuen Stellung vor Gott stehen, als Kinder Gottes. Stellt euch vor, was wir waren. Unsere Verdorbenheit, unsere verdorbene menschliche Natur, da war nichts Gutes an mir. Nichts Gutes, das vor Gott hätte bestehen können. Und jetzt, in der Gerechtigkeit Christi vor Gott, als Sohn, als Kind Gottes. Die Gabe des Friedens mit Gott. Da wir nun durch den Glauben gerechtfertigt sind, so haben wir Frieden mit Gott. Römer 5. Nur wer Frieden mit Gott hat, übrigens, kann Frieden mit den Menschen haben. Das ist der Grund, warum es nie und nie und nie auf dieser Erde unter der Menschheit Frieden geben wird. Es ist nicht möglich. Niemand kann Frieden mit seinem Nächsten haben. Außer eine sehr künstliche, äußere, einigermaßen Auskommen, der nicht Frieden hat mit Gott. Wir haben die Gabe des ewigen Lebens. Wir haben das Geschenk der Liebe Gottes. Das Geschenk. Johannes sagt in Offenbarung, er ist es, der uns liebt und uns gewaschen hat in seinem eigenen Blut. Oder hört gut zu, diese Aussage in Johannes 15, Vers 9. Auch wieder eine unfassbare, eine unaussprechliche Aussage. Da sagt Christus zu den Jüngern, gleich wie mich mein Vater liebt. So liebe ich euch. Kann irgendjemand von uns das erfassen? Gleich wie Gott seinen Sohn, Jesus Christus, liebt. Gott und der Vater sind eins. Und diese Einheit ist geprägt. Die besteht aus nichts anderes als aus Liebe. Gleich wie mein Vater mich liebt, so liebe ich euch. Wisst ihr, wenn Menschen keine Liebe haben, das ist etwas Schreckliches, Schreckliches. Isoliert sind, völlig isoliert. Kinder, die man isoliert, man weiß von Geburt an, sie sterben. An fehlender Zuwendung, an fehlender Liebe. Und wir kennen alle Menschen, von denen, die tun uns leid, weil wir merken, da ist niemand, der sie wirklich liebt. Und jetzt stellt euch das mal vor. Gleich wie mich mein Vater liebt, so liebe ich euch. Kann man größere Liebe erhalten? Kann man mehr Liebe erhalten als das von Jesus Christus für seine Jünger, für dich und mich? Können wir uns je berechtigterweise auch nur ein bisschen am Rand oder ungeliebt vorkommen? Das ist unmöglich. Wir haben das Geschenk des freien Zutritts zum Thron Gottes. So lasst uns nun, Hebräer 4,16, mit Freimütigkeit oder mit Zuversicht hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen, damit wir Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Bitte nimm doch das auch mit. Gottes Hilfe ist immer rechtzeitig. Und der Weg zu seinem Thron, zum Bitten und zum Abholen der Gnade und des Erbarmens ist immer offen. Und mit dieser Zuversicht erhalten wir etwas vom Wertvollsten für unseren Alltag. Auch da bitte ich dich noch einmal gut zuzuhören. Durch diese Zuversicht etwas vom Wertvollsten für dein Alltag. Das ist Gelassenheit. Gelassenheit. Mit dieser unaussprechlichen Gabe Gottes kann unser Alltag geprägt sein mit Gelassenheit. Sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Sprüche 14, 30 sagt, ein gelassenes Herz ist das Leben des Leibes. Brauchst du neue Kraft? Brauchst du eine Erquickung auch für deinen Leib? Gelassenheit. Gelassenheit. Und der Herr selber ruft uns ja immer wieder zu sich. Wenn wir an diesen herrlichen Heilandsruf denken, wir können es nicht mehr ganz lesen aus Zeitgründen, Matthäus 11, 28 bis 30. Kommt her zu mir. Kommt her zu mir, sagt der Herr Jesus. Ihr alle, die ihr mühselig und beladen seid, die ihr schwere Lasten zu tragen habt, kommt zu mir. Er ruft es tagtäglich. Er sagt es uns tagtäglich zu. Kommt zu mir, die ihr beladen seid mit schweren Lasten, mit Arbeit und Mühen und Nöten. Nehmt einfach mein Joch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Und wisst ihr, wie wichtig dieses Wort Ruhe ist? Und auch da gibt es wieder verschiedene Wörter im Griechischen. Aber hier wird das herrliche Wort Anapausis gebraucht. Pause verstehen wir ja sofort. Aber es gibt Katapausis als Ruhe und es gibt Anapausis. Und sie meinen beide nicht genau dasselbe. Hier ist Anapausis geschrieben vom Geist Gottes unter voller Absicht, weil es bedeutet nämlich Ruhe in der Arbeit, in den Nöten, Ruhe in den Mühen. Hebräer 3 und 4, wo so viel über das Eingehen in die ewige Ruhe geschrieben ist, dort wird dann Katapausis gebraucht. Und das bedeutet Ruhe von der Arbeit. Ruhe von allen Nöten, von aller Traurigkeit. Das ist jetzt noch nicht so weit. Aber wir müssen uns nicht grämen. Er gibt Ruhe in unseren Umständen, in unseren Nöten und Schwierigkeiten. So werde ich euch Ruhe geben. Kommt her zu mir. Ich will euch erquicken. Wir kommen nicht zu Ende mit dem Aufzählen dieser Gabe. Aber ich möchte nur mit dem Gedanken aufhören, wir haben so viel empfangen. Der beste Weg, die unaussprechliche Gabe Gottes zu festigen und zu vermehren in unserem Leben. Was ist das wohl? Was meint ihr? Was wäre der beste Weg? Darin zu wachsen, in diesem Bewusstsein, mit diesen geöffneten Augen, in diesem Verständnis, was wir alles haben, darin gefestigt zu werden. Es gibt einen Weg, das ist der beste Weg, um das zu vermehren, zu verfestigen. Und das ist weitergeben. Weitergeben. Dass die Gabe, die Gnade Gottes, die Liebe Gottes vermehrt sich in dir und mir, wenn wir sie weitergeben. Das meinte Christus, wenn er vom Heiligen Geist sprach. Wo er in Johannes 7, wo er sagt, wer an mich glaubt, wie es die Schrift sagt, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Lasst uns doch alles daran setzen, eine Quelle lebendigen Wassers zu werden, für unsere Umgebung, für unsere Mitmenschen. Amen. Ich möchte beten. Herr Jesus Christus, wir bitten dich darum, lass es doch sein, Herr, dass wir eine Quelle sein dürfen, in unserem Leben, in unserer Umgebung, eine Quelle von all dem, was wir von dir empfangen haben, dass wir es weitergeben dürfen, Herr. Bitte, Herr, hilf du auch, ich wünsche mir das von Herzen im neuen Jahr, dass wir Quellen sein dürfen von dir, dass der Heilige Geist in uns zur Quelle wird, die weitergeht zu unseren Mitmenschen. Und wir wissen, dass der Geist Gottes die Liebe Gottes ist. Denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist. Herr, lass uns ein jedes zu einer Quelle dieses lebendigen Wassers werden. Amen.
Ja, herzlichen Dank für die mutmachende Botschaft. Die Frage, die uns der Lukas ja mitgegeben hat, ist die aus dem Römer 8 gewesen. Wie sollte Gott uns mit ihm nicht alles schenken? Und wir haben ein paar so Beispiele gehört, wunderbare Tatsachen, was das Wort Gottes erwähnt. Ich habe gedacht, das ist vielleicht auch ein Ansporn, auch für mich persönlich, für jedes von uns auch dem noch ein bisschen nachzugehen, einfach was wir alles im Herr Jesus hat dürfen, vielleicht auch mal das Neue Testament gerade mit dem Fokus zu lesen, was haben wir im Herr Jesus. Und wenn das ein bisschen gross gegriffen ist, könnte man auch einfach mal mit den ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief anfangen. Schon allein in diesen drei Kapiteln finden wir Dutzende von Tatsachen, die wir einfach im Herr Jesus hat dürfen, die wir so dankbar dürfen sein auch. Ja, und ich denke, das Lied, das wir singen wollen, ist eine gute Antwort auf das, was wir gehört haben. Wenn wir einfach gehört haben, was wir alles haben dürfen, auch gerade im Herr Jesus, dass wir als Antwort das Lied 186 singen, mein Jesus, ich liebe dich. Ja, dann möchte ich herzlich danken für alles Beiträge zum Gottesdienst, auch mit der Musik, mit den schönen Kerzen, die wir noch zusätzlich haben dürfen, auch wo wir die ganze Adventszeit schon gehabt haben. Ganz herzlichen Dank auch hier dafür. Wir wollen noch aufstehen zur abschließenden Textlesung und zum Gebet. Ich möchte noch aus Jesaja, Kapitel 9, Vers 5 hat der Lukas schon angetönt. Ich möchte Vers 5 und das Vers 6 lesen. Das ist auch so eine Stelle, wo das erste und das zweite Kommen vom Herr Jesus kompakt einfach in zwei Versen zusammenfasst. Jesaja 9, Vers 5 und 6. Denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter, und man nennt seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Die Mehrung der Herrschaft und des Friedens wird kein Ende haben auf dem Thron Davids und über seinem Königreich, dass er es gründe und festige mit Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Der Eifer des Herrn der Heerscharen wird dies tun. Ja, Herr Jesus, wir danken dir vielmals für die herrliche Weihnachtsbotschaft, die wir heute Morgen haben dürfen hören. Danke vielmals, dass du Mensch geworden bist, und danke auch für alles, was wir dürfen haben in dir, und für die Zusage, dass du uns alles schenken tust in dir. Ja, danke, dass wir neu auch daran erinnert worden sind, und hilf uns auch, die Gedanken zu bewegen in unseren Herzen. Ja, dass wir darüber nachdenken können, was du uns alles geschenkt hast, und neu einfach davon ergriffen sein dürfen. Und dass es auch das bewirken darf, was Lukas auch gesagt hat, dass wir in dieser Gelassenheit auch wachsen dürfen. Ja, in allen Umständen, die uns unruhig machen wollen, das ist eine Tatsache. Und hilf uns, dass wir uns gerade in diesen Umständen immer wieder an dich erinnern und auch bei dir die Ruhe suchen und finden, auch in der kommenden Zeit. Ja, wir wollen dich auch bitten, ja, um gute Begegnungen in diesen Weihnachtstagen, die wir haben werden, auch mit Angehörigen, dass wir ein Segen sein, ein Zeugnis sein, dass du auch Kraft schenkst, auch für Begegnungen, die nicht immer einfach sind. Wir wollen dich auch bitten, für die Gäste, die wir am letzten Sonntag bei uns haben, dass einfach deine Worte weiter nachklingen, auch in den Menschen, die das Evangelium auch gehört haben. Ja, und so wollen wir auch bitten, um dein baldige Wiederkommen, dass wir dafür parat sein, wenn es so weit ist, dass wir uns darauf vorbereiten können, dass wir in dieser Beziehung zu dir leben und wachsen, auch in den kommenden Wochen. Amen. Ja, dann wünsche ich euch einen schönen Weihnachtssonntag und sind gut befohlen.